Ja, ist so die letzte Predigt in dieser Reihe, die letzte Predigt in dieser Reihe, zusammenwachsen. Und es ist eine andere Art Predigt, als ich sie normalerweise halte, weil wir so wie ein Flugzeug über die Apostelgeschichte hinweg segeln. Und gelegentlich mal so ein bisschen wie ein Adler oder wie ein Falke runterstechen und mal schauen, was da passiert ist. Und wenn wir in die Apostelgeschichte gehen und das anschauen, das so einfach jetzt Stück für Stück all die Stellen, die Rahel gelesen hat, mal kurz anschauen, dann fällt euch vielleicht auch etwas auf. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Es sind alles ähnliche Stellen, die etwas aussagen. Was sagen sie aus? Es wächst. Und jetzt eine ganz einfache Frage. Hat sich Gott verändert? Ich habe es nicht so richtig verstanden. Er ändert sich nie. Ja, dann wäre es doch mal Zeit, dass wir das auch mal wieder erleben. Findet ihr nicht? Okay, also, wir schauen die erste Stelle an. Ich lese es immer zuerst nochmals vor, dass ihr sie so ein bisschen vor Augen bzw. im Ohr habt. Es ist nicht 42, sondern 47. Aber das soll euch nicht beirren. 42 ist auch eine wunderbare Stelle. Ist die Stelle, die ich letzten Sonntag ausgelegt habe, so hauptsächlich um zu zeigen, wie wir zusammenwachsen können, nämlich mit diesen Grunddingen, Gebet, Gemeinschaft, Gottes Wort, verbunden in der Liebe. Vers 47, der Herr aber, wollte ich noch sagen, wer keinen Flyer hat und trotzdem gerne die Texte ein bisschen nachhaltiger in seinem Herz bewegen möchte oder auch wissen möchte, was nächsten Sonntag so läuft auf dieser Seite oder hier im unteren Teil ein paar weitere Gedanken zur Predigt. Heute ist nicht gerade das Wetter dafür, ist mir schon klar, aber vielleicht wird es ja mal wieder regnen. Wenn ihr das ein bisschen bewegen möchtet, zum Beispiel in eurer Kleingruppe oder auch für euch selbst, hat sie ein paar mehr Gedanken dazu. Ihr könnt diesen QR-Code abfotografieren und habt den Flyer, zack, auf unserer Homepage im Download-Bereich ist er dort verfügbar. Also, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das Erste, was mir hier auffällt, ist, es ist Gottes Sache, Menschen hinzuzutun. Amen. Es ist wirklich Gottes Sache, Menschen in die Gemeinde hinzuzufügen. Es sind nicht unsere guten Programme, es sind nicht unsere wahnsinnigen Ideen, es ist nicht unsere Tatkraft oder unsere Schwachheit, die es verhindert, sondern es ist Gott, der es macht. Und das ist für mich eine der stärksten Motivationen, um zu beten, zu beten, zu beten, Herr, schenke uns wieder Menschen, füge du hinzu. Denn wenn es Gott machen muss, dann können wir es zwar verhindern durch unsere Starrsinnigkeit, aber wir können es nicht tun. Wir können es nur erbeten und die Wege gehen, die Gott für uns vorbereitet hat. Das Zweite, was ich hier zu sagen möchte, ist, es geht darum, dass Menschen gerettet werden. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist, oder? Bei uns ist alles ein bisschen heruntergefahren, oder? Es hat keine Brisanz mehr. Ja, wir sind jetzt Christen, die einen vielleicht schon seit 30 oder 40 Jahren, vielleicht sogar noch länger. Wir kennen's, wir wissen, wie der Laden läuft, wir wissen, wie sich das alles so ein bisschen entwickelt und bewegt. Aber liebe Freunde, ich möchte es mit aller Klarheit sagen, da gibt es Menschen, die gehen verloren. Und vielleicht sind es eure Kinder, die verloren gehen. Und wenn uns das nicht im Innersten trifft und wir nicht da einfach motiviert sind zu beten auf, wie es nur geht, mit aller Kraft, dann kann es irgendwann sein, dass die Leute einfach im Wasser treiben, die Kräfte erlahmen und sie sinken ab und sind fort. Gott schenkt uns Rettung in Jesus Christus. Und wenn du das heute zum ersten Mal hörst oder vielleicht zum ersten Mal verstehst und Gottes Geist in dein Herz hineinspricht, wir haben nach dem Gottesdienst hier vorne auch die Gelegenheit, um das ganz konkret festzumachen. Wenn du merkst, ich brauche Rettung, dann zögere nicht, für dich beten zu lassen und dein Leben in die Hände Jesu zu geben. Die zweite Stelle ist Apostelgeschichte 4,4. Wir sind ein bisschen weiter geflogen, die ganze Situation hat sich entwickelt. Und da heißt es, aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf 5000. Kennt ihr, oder? Hat ihn irgendjemand live gesehen von euch? Also nicht so in diesen Filmen wie ich. Hat ihn jemand live gesehen, Billy Graham? Ja, wie war das so? Ja. Einfach gehen. Ja, warum macht er das so? Ich denke, weil er einfach etwas zu sagen hat, und zwar hat er nicht Billy Graham zu verkündigen. Und es ging nicht um ihn, sondern es ging um das, was er immer, auf meisten Bildern sieht man ihn, und auch in den Filmen, die ich von ihm gesehen habe, sieht man das, er hat immer die Bibel in der Hand. The Bible says. Also die Bibel sagt es, die Bibel erklärt es, die Bibel redet, es ist die Bibel, hier müsst ihr hinschauen, es geht um das Wort Gottes. Und wenn wir uns fragen, ja, was sollen wir denn sagen den Menschen? Um was geht es? Es geht um das Evangelium, es geht um diese gute Botschaft. Sie verkündeten in Jesus die Auferstehung von den Toten. Und da ist alles enthalten. Gott schenkt uns durch Jesus Christus Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi. Wir wissen, der Lohn der Sünde, das heißt, das, was uns das Leben und unser Verhalten im Kampf gegen Gott einbringt, das ist der Tod. Das müssen wir niemandem erklären. Wir alle wissen, dass es so endet. Das ist selbstverständlich. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist unsere Botschaft. Eine ganz, ganz stark hoffnungszentrierte Botschaft. Und was spannend ist in diesem Text, wenn man das Ganze, die ganzen vier Verse dort vorausliest, vom Vers 1 an, dann merkt man, da gibt es Leute, die hat das unglaublich zornig gemacht. Die wollten das nicht. Die regten sich richtig gehend auf darüber. Ich weiß gar nicht, warum. Ist es nicht eine gute Botschaft? Ist es nicht irgendwie toll, wenn man merkt plötzlich, ah, es gibt Hoffnung. Es gibt eine Kraft in dieser Welt, es gibt etwas in dieser Welt, das uns aus diesem Strudel des Todes herausreißt, aus diesem stumpfsinnig schweren, wo wir denken, ach, wo führt das alles hin? Hat das alles überhaupt einen Zweck? Ja, es hat einen Zweck. Gott gibt dem Leben einen höheren Sinn und eine höhere Bestimmung durch seine Gnade in Jesus Christus. Aber das hat Leute völlig fertig gemacht, auf negative Art und Weise. Und das ist etwas, was uns bewusst sein muss. Wenn es darum geht, das Evangelium weiterzusagen, dann gibt es Menschen, die sagen, yeah, ich will es annehmen. Es gibt Menschen, die sagen, komm, fahr mal raus mit dem Seich. Das brauche ich nicht. Das will ich nicht. Und es gibt Menschen, die zucken die Schultern und sagen, ja, wenn es für dich stimmt, ist ja gut. Und es gibt Menschen, die sagen vielleicht, ich verstehe es nicht ganz, aber ich möchte mehr darüber hören. Wir können nicht damit rechnen, dass das Beste, was Gott uns zu bieten hat, den Leuten gerade sofort auch, dass es gerade Klick macht. Und zwar einfach darum, weil es so anders ist, als wir uns das vorstellen. Oder wir denken immer darüber nach, was muss ich machen, wie muss ich es machen, wie muss ich das Problem lösen. Das ist so unsere Herangehensweise. Und Gott sagt einfach, du musst gar nichts lösen. Ich habe Erlösung für dich geschaffen und du musst sie nur annehmen. Und das ist schwierig für eine Kultur, eine Gesellschaft, die darauf getrimmt ist, zu arbeiten, zu produzieren, zu schaffen, sich hochzuarbeiten, etwas zu leisten, ist ganz schwierig. Und darum müssen wir damit rechnen, dass auch Leute sagen, nein, danke. Und sie dürfen nein, danke sagen. Ist ein bisschen tragisch, aber es ist halt so. Die nächste Stelle, Wir haben wieder abgehoben, sind ein Stück weiter geflogen. Apostelgeschichte 5,14. Immer mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen. Was war geschehen? Es ist etwas absolut Krasses geschehen. Ich zeige euch zuerst diese Stelle, habe ich gerade umentschieden. Die Leute waren zusammen und es geschahen Zeichen und Wunder. Und was hier ganz schön steht, am Ende des Verses, sie waren einmütig beieinander. Das heißt, obwohl die Situation nicht immer einfach war, obwohl alle ihre täglichen Verpflichtungen hatten, war es ihnen wichtig, nicht nur einzeln in 2er, 3er, 4er, 5er Kleingruppen zusammenzukommen, sondern alle zusammen. Und sie hatten einen bestimmten Ort und alle wussten, dort treffen sich die Christen. Dort treffen sich die Menschen, die an diesen Auferstandenen glauben. Und dann geschahen plötzlich seltsame Dinge. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. Das ist für mich eine der krassesten, um nicht zu sagen, fast absurdesten Stellen in der Bibel. Die Kranken wurden auf die Straße hinausgetragen, auf Betten und Bahren, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Hey, stellt euch mal vor, das passiert. Ihr geht irgendwo durch und euer Schatten fällt auf einen Kranken und er wird gesund. Ich meine, die haben das gemacht, weil es funktioniert hat. Ja, nicht einfach zum Plausch. Schnell die Kranken rausgetragen. Jetzt stellt euch das mal vor. Wie soll man das in ein theologisches System einbetten? Wie soll das funktionieren? Das hört sich für mich so ein bisschen mystisch, seltsam, um nicht zu sagen esoterisch an, obwohl sie das gar noch nicht kannten damals so richtig. Andere Dinge. Versteht ihr, was ich meine? Das ist doch eine unglaubliche Herausforderung für unseren Verstand, auch für unser theologisches Gedankengebäude. Und dann gibt es Menschen, ganze theologische Systeme, die sagen, es gibt heute keine Zeichen und Wunder mehr. Habt ihr es auch schon gehört? Ach meine Fresse, wie erbärmlich ist Christ sein, wenn Gott sich nicht unter uns offenbart? Dann ist alles Kopfsache, oder? Dann denken wir nur schöne Gedanken über den Glauben, aber das genügt doch nicht. Zeichen und Wunder. Und so auf eine Art und Weise, wo wir denken, Mensch, Gott, warst das wirklich du? Und es gibt Leute, die nehmen das ganze charismatisch-pfingstlerische Zeugs, Entschuldigung, alle Pfingstler und Charismatiker, ich weiß, ihr seid liebe, freundliche Menschen, und schmeißen es in den Eimer. Und denken dann, sie seien besonders biblisch, weil sie wir jetzt in dieser Epoche leben, wo das nicht mehr geschieht. Ich muss euch sagen, das hat die Leute motiviert, hinzuhören, wenn Petrus gesprochen hat. Weil sie gespürt haben, hier ist nicht einfach nur menschliche Weisheit, hier sind nicht einfach nur schöne Reden, hier ist ein einfacher Fischersmann, der in der Vollmacht Gottes Zeichen und Wunder tut und dann lohnt es sich, ihm zuzuhören, wenn er über diesen Auferstandenen spricht. Darum lohnt es sich zuzuhören. Und vielleicht, für alle, die sich nach Zeichen und Wunder sehen, müssen wir auch ein bisschen wegschauen von dem, dass wir denken, es müsste immer an mir passieren, damit mein Leben besser wird. Nein, ich möchte euch kein Wohlstandschristentum verkünden. Es geht nicht darum, dass wir noch ein bisschen ein besseres Leben haben als Christen, sondern diese Zeichen und Wunder, die sind oftmals hauptsächlich an den Menschen geschehen, die noch nicht glauben, zum Zeichen für sie, so wie ein Wegweiser. Aber wenn wir das abschneiden, ja, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn nicht das passiert, was damals geschehen ist. Menschen kamen zum Glauben, weil Zeichen und Wunder geschehen. Und wenn das in unserem Glauben keinen Platz hat, dann berauben wir uns selbst eines Stückes des Evangeliums. Und wir gehen gleich eins weiter in Apostelgeschichte 6, Vers 7. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Es war nicht nur einfach schön bei der ersten Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gemerkt habt. Die haben gestritten miteinander. Die waren unzufrieden, wie es in der Gemeinde lief. Sie haben nicht darüber gestritten, ob die Temperatur genug eingestellt ist im Gottesdienstraum. Sie haben nicht über die Lieder gestritten. Sie haben nicht über Taufe oder Nicht-Taufe gestritten. Sie haben darüber gestritten, warum kriegen die einen zu essen und die anderen nicht. Ganz elementar. Und das war ein Problem. Und dieses Problem drohte, die Gemeinde auseinanderzureißen. Diese Einmütigkeit, diese Schönheit der Gemeinde. Wir alle sind unter der gleichen Gnade. Wir alle sind verbunden mit der gleichen Liebe Gottes. Ja, warum kriegen dann die mehr als ich? Warum ist dann der Pastor freundlicher zu dem und zu dem weniger freundlich? Und es bricht auseinander. Und wenn die Einmütigkeit, diese Liebe als Grundsubstanz der Verbundenheit, wenn das anfängt zu bröckeln und auseinanderbricht, in diesen Momenten bremst auch das Reich Gottes, wird ausgebremst. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir uns als Gemeindeleitung entschieden haben, wir diskutieren nicht über Masken, wir diskutieren nicht über Verordnungen, wir wollen vor allem darüber diskutieren, dass Jesus Christus der Herr ist in unserer Mitte und dass er König ist und dass wir ihm dienen wollen und dass wir als Gemeinde Menschen sein wollen, die auch ihrer Umwelt dienen. Und sie haben das ganz einfach gelöst. Oder es war eine organisatorische Frage und sie haben das, also nicht mit unserem Organigramm, das ist nur ein Schaubild, um es verstehen. Sie haben es mit organisatorischen Lösungen angegangen und haben das Problem in den Griff gekriegt. Ganz einfach. Sie haben unter den Aposteln, zwischen Apostel und Gemeinde nochmals eine Linie eingezogen und haben gesagt, wir brauchen Diakone, damit die anderen das machen können, was sie machen müssen und die Leute trotzdem versorgt sind. Und es ist völlig klar, oder, wenn man eine kleine Gruppe ist, dann braucht es andere Strukturen, als wenn man eine mittelgroße oder eine große Gruppe ist. Wir können nicht auf die gleiche Art Gemeinde sein, ob wir klein sind oder groß. Wir müssen andere Strukturen haben. Das ist völlig logisch. Das haben die sehr schmerzhaft gelehrt durch diesen Streit. Dann haben sie es gelöst. Und was ist passiert? Sie haben wieder mit großer Einigkeit Gott gedient und es kamen Menschen zum Glauben. Wenn wir unsere Probleme geistlich in der Kraft Gottes lösen, dann geht es vorwärts. Und es kommen immer mal wieder interne Probleme. Es gibt immer mal wieder Fragen. Warum macht man das nicht so? Warum macht man das nicht so? Warum, um ein neues Thema aufzureißen, warum wählen wir den Namen und nicht den oder den? Warum heißen wir nicht? Wir werden euch bald informieren, was wir in dieser Frage gedenken zu unternehmen. Aber das ist nicht unser Hauptthema, sondern das ist nur Grundlagenarbeit, und damit wir wieder vorwärts gehen können. Und das passiert, wenn man die Probleme löst, intern, die Zahl der Jünger wurde sehr groß. Punkt. Und wir gehen eins weiter. Apostelgeschichte 11, 21, da heißt es, und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Hört sich das nicht super an? Ich lese es nochmals. Man muss es manchmal, oder so wie dieses gute Fleisch auf der Zunge zergehen lassen. Oder wie die, wir waren letztens bei dieser Schokoladenfabrik Lederach und haben dort Schokolade gekauft. Ihr wisst ja alle, ich bin nicht so wahnsinnig der Schokoladenesser. Ich habe gemerkt, es kommt nur darauf an, ob sie gut ist oder nicht. Und dann kann man so ein kleines Stück so auf die Zunge nehmen, es ist einfach gut, wenn man Dunkles nimmt mit einem Kaffee dazu. Gut, wieder zurück zum Thema. Die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Ist das nicht schön? Da kann ich alle Schokolade auf die Seite stellen. Das würde mir dann im Munde zergehen, wenn ich das erleben könnte. Jetzt die Vorgeschichte ist, dass diese Leute, die hier das Evangelium verkündet hatten, aus Jerusalem vertrieben wurden. Die Vorgeschichte ist, dass Leute in der Gemeinde umgebracht wurden, weil sie Jesus verkündigt hatten. Die Vorgeschichte ist, dass man alle die, die man konnte, weggeschickt hat, gesagt hat, verreiset, geht weg, brauchen wir nicht mehr da. Und diese Leute, die eine so traumatische Erfahrung gemacht hatten, die gingen hin, verkündigten Jesus und erlebten seine Macht und Kraft. Es ist so, dass manchmal tatsächlich auch äußere Einflüsse unser Wachstum hindern will oder das geistliche Leben hindern will oder die Gemeinde zerstören will. Das ist tatsächlich möglich. Aber Gott lässt sich nicht hindern. Amen. Gott lässt sich nicht hindern. Und ich habe euch diese verschiedenen Stellen gezeigt, damit ihr seht, manchmal lief es gut und es war einfach so easy peasy. Manchmal hatten sie interne Probleme, sie lösten sie und es lief wieder. Manchmal wurden sie von außen bedrängt und sie haben nicht aufgegeben. Es spielt gar keine Rolle, wie unsere Situation ist. Und natürlich ist unsere Situation heute nicht mehr so wie in den Billy Graham-Zeiten oder in den 70er, 80er Jahren, Wilhelm Pals oder so, als die Leute damals noch sehr kirchlich waren, viele waren in der Sonntagsschule kirchlich sozialisiert worden und man musste sie eigentlich nur abrahmen. Heute ist die Situation anders. Oder heute geht man nicht mehr, oder ist es für die Eltern nicht mehr zwingend notwendig, ihr Kind am Sonntag in die Sonntagsschule zu schicken? Ja, sie haben ja gar keine Zeit. Es gibt ja auch noch Fußball und Volleyball und Unihockey und Tanzen und Eiskunstlaufen und Rössli-Rita und all diese Dinge. Und darum ist es heute, stehen wir an einem anderen Ort. Wir müssen fast wieder missionieren, evangelisieren, wie an Orten, wo das Evangelium noch nicht bekannt ist. Natürlich ist es härter. Und vielleicht ist das darum auch der Grund, warum viele von uns schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn sie das Evangelium weitergeben wollten. Was sind unsere Ängste, wenn wir das Evangelium weitergeben? Ich habe gesehen, die Gemeinde damals, die hatte Angst um ihr Leben. Sie sind geflüchtet, als Einzelne. Sie haben nicht aufgegeben. Vielleicht hast du dir auch schon gedacht, ja, jetzt habe ich schon so oft über Jesus gesprochen mit Menschen, es bringt ja doch nichts. Vielleicht wurdest du auch schon angefeindet, komm, hör mal auf, über diesen Jesus zu sprechen, ich will das nicht wissen. Vielleicht wurdest du in der Familie sogar mundtot gemacht, nein, wir feiern Weihnachten, aber ich will nichts von dieser Geschichte hören. Ja, wie inkonsequent ist das denn? Aber lassen wir das stehen. Wir nehmen die Osterfeiertage, aber Hauptsache die Eier sind schön bemalt. Aber wir müssen das gar nicht beurteilen. Das ist unsere Situation. Und wenn wir das Evangelium nicht in die Welt hinaustragen, wer soll es dann bitte tun? Soll Gott seine Engel schicken? Ja, wenn er das wollte, hätte er das schon längst gemacht. Und in Gebieten, wo die Christen nicht hinkommen, geschieht solches auch. Aber hier sind ja wir, du und ich. Zur letzten Stelle und dann noch eine kurze Zusammenfassung. Einfach, dass ihr euch zeitlich so ein bisschen einstellen könnt, wann ihr abhängen, auf Hochdeutsch, abhängen, wenn ihr chillen wollt. Gut. Es geschah aber in Ikonien, dass sie wieder in die Synagoge der Juden gingen und so predigten, dass eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurde. Es wurden viele gläubig, weil die Apostel in die Synagoge gingen. Ich habe mir das so ein bisschen so vorgestellt, oder sie gingen dorthin, wo sie erwarteten, dass die Menschen offen sind. Die einen, die Juden, die schauten aus nach ihrem Messias und schauten vorwärts und dachten, wann kommt die gute, schöne Zeit? Die Griechen, die Heiden, die rundherum waren, um die Juden herum, die haben irgendwie gespürt, es ist so gut, diesen Gott der Juden zu kennen. Es ist ein guter Gott. Er hat sich bewährt in der Geschichte mit seinem Volk und es ist gut, an diesen Gott zu glauben. Aber wir wollen uns nicht beschneiden lassen. Mit Schnäbi kommt niemand hin. Ja, das war ein Problem. Ich meine, das wäre auch für uns ein Problem, wenn wir ganz ehrlich sind. Damals schon noch. Also wann musste man nicht mehr? Ja. Und das ist eben der Clou. Paulus hat ihnen gesagt, ihr müsst euch nicht beschneiden lassen. Gott hat euch einen neuen Weg geschaffen. Wolf hat es richtig gezeigt, ihr habt es nicht gesehen. Ihr werdet in eurem Herzen beschnitten durch den Heiligen Geist. Versteht ihr? Für die Juden war es eine gute Botschaft, weil der Messias verkündigt wurde. Für die Heiden, Griechen war es eine gute Botschaft, weil sie einen Zugang zu der Gnade Gottes bekamen, ohne zuerst jüdisch zu werden. Für beide war es eine super Botschaft. Offene Türen, und darum hat es damals auch funktioniert. Ich hatte mal einen Einsatz in einem Missionsteam in Deutschland. Und da hat der Missionar, beziehungsweise der Evangelist uns ein bisschen erzählt aus seinem Erleben. Und dann haben wir so gesagt, ja, ist ein bisschen schwierig hier, oder? Die Leute wollen gar nicht so richtig zum Glauben kommen in diesem Ort. Und dann haben die Leute vom Ort gesagt, von der Gemeinde dort, ja, hier ist eben harter Boden. Habt ihr es auch schon gehört? Harter Boden. Und dann hat dieser Evangelist gesagt, wenn er überall, wo er das schon mal gehört hätte, einen schwarzen Punkt machen würde, dann würde Deutschland so aussehen. Schwarz und grau. Überall harter Boden. Es ist immer schwierig, das Evangelium zu verkünden. Und manchmal schauen wir dann so hin auf all das, was nicht funktioniert und nicht oder nicht mehr funktioniert. Und wir denken, so wie es früher war, so müsste es immer noch sein. Und manchmal rütteln wir an Türen, vielleicht habt ihr auch schon so Filme gesehen, oder wo Leute verfolgt werden in einem Hotel und sie rütteln an jeder Türe, um zu schauen, ob sie irgendwo reinkommen. Und alle Türen sind zu und irgendwann ist da mal eine offen und da gehen sie rein. Manchmal scheint es mir so im Christsein, wir rütteln an Türen, die verschlossen sind, mit aller Kraft und sehen nicht die Türen, die offen sind. Erkennen sie nicht? Vielleicht auch haben wir zu wenig durchprobiert. Der Apostel Paulus ging dorthin, wo die Türen offen waren. Und es waren nicht alle Türen dort, nicht alle Herzenstüren offen. Aber das war sein Anliegen. Er hat die Gemeinde aufgefordert, betet für mich, dass ich offene Türen für das Evangelium finde. Das war sein Anliegen. Nicht, dass er Türen eintreten muss, nicht, dass er neue Türen zimmern muss, wo gar keine Tür war, sondern dass er die offenen Türen erkennt und durchgeht. Und wenn wir an den Dienstagen jeweils zusammen sind und beten und Gott anrufen, dann geht es auch genau um diesen Punkt. Wir bitten Gott, zeig uns, wo die Türen offen sind. Lege uns Menschen aufs Herz, mit denen wir über Jesus Christus sprechen sollen. Offenbar du uns deinen Weg, damit wir nicht an Türen herumreißen, die verschlossen sind. Und wenn wir die richtigen Türen öffnen durch Gottes Geist, wenn wir in seinen Wegen wandeln, seine Werke, die er vorbereitet hat, tun, dann ist es mal verblüffend einfach. Wirklich erstaunlich einfach. Ich weiß noch, als ich an einer Evangelisation war und so als Seelsorgehelfer eingeteilt war und dann kamen die Menschen zum Glauben und dann bin ich mit einer Person ins Gespräch gegangen. Ich war so fast erschrocken, wie bereit dass diese Person war. Ich habe es schlicht nicht erwartet. Und ich habe im Nachhinein so gespürt, es war so wie ein Sog, oder Gott hat gezogen und ich bin nur nachgelaufen. Ich habe keinen Weg gesucht, ich habe nicht irgendwie den Kompass genommen, überlegt, soll ich so machen, soll ich so oder so oder so, sondern ich habe nur die Spur Jesu gefunden und bin ihr nachgegangen. Und alles ging wie durch Butter hindurch. Lasst uns nicht entmutigen lassen durch verschlossene Türen, sondern vielleicht Wäre es mal ein Gebet zum Ausprobieren, Herr, wenn man morgen aufsteht, Herr, zeige mir, was du heute vorbereitet hast. Zeige mir einen Menschen, mit dem ich über Jesus Christus sprechen kann. Und wenn es 10 Tage lang nicht passiert, dann bleib einfach dran. Weil am 11. oder 12. gibt es auch noch Leute auf dieser Welt. Ja, wir sind manchmal so, wir denken manchmal McDonald's-mäßig, oder? Rein, essen, raus. Aber Gott denkt nachhaltig. Nein, es geht einfach manchmal länger. Ich fasse zusammen. Ihr seht, ich habe es mit Gs gemacht. Ich hatte zuerst den Gedanken, man könnte es sich vielleicht merken, aber nun ja, es gibt so viel, dass man sich merken muss. Oder? Ich will euch nicht überfordern, vielleicht könnt ihr einfach etwas davon nehmen. Ich habe hier 7 Gs. Gott muss es machen. Es ist sein Werk, wenn Menschen zum Glauben kommen, und darum ist es seine Ehre, und wir können nur irgendwie wir Geburtshelfer sein. Oder als Hebamme macht man das Kind auch nicht. Dann gute Botschaft von Jesus Christus. Wir verkündigen den Menschen, dass Rettung und Heil und Erlösung für sie bereit liegt. Wir verkündigen ihnen nicht, was sie alles in ihrem Leben ändern sollen. Da hat der Heilige Geist noch genug Zeit, um das später zu lernen. Wir verkündigen, also sie das später zu unterweisen darin. Wir verkündigen den Menschen, dass wo sie stehen, Gott ihnen heute begegnen will und sie heimholen will zu sich. Wir verkündigen oder wir versuchen, Gottes Geist Raum zu geben. Auch wenn er Dinge macht, die uns verrückt erscheinen. Lass doch Gott einmal ein paar verrückte Dinge tun unter uns. Wäre das nicht toll, wenn wir mal an einem Sonntag einfach heimgehen würden und denken, boah, das war jetzt aber krass, was ich erlebt habe. Und dann vielleicht in der Bibel mal nachschauen müssten, ob das noch biblisch ist oder nicht. Aber nicht, ob ich jetzt die richtigen Worte gesagt habe. Also nicht so Peanuts, Kinderkramzeug, sondern wenn es so ein bisschen explodiert unter uns. Gemeinschaft schützen. Lasst uns immer wieder darüber nachdenken, was ist wirklich zentral wichtig und was ist einfach so rundherum ein bisschen Beigemüse. Und wenn Situationen an uns herankommen, die uns bedrängen oder die uns Angst machen oder die uns einschüchtern und wir denken, kann ich noch das Evangelium in dieser Situation sagen? Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es gehört. In Genf haben sie gerade einen harten Kampf ausgefochten, ob man noch auf der Straße das Evangelium verkünden dürfe und ob sie noch im Genfer See taufen dürfen. Und glücklicherweise hat, ich meine, das Bundesgericht für die Christen entschieden. Also es kann härter werden und dann sagen wir einfach, Gott, du kannst auch in der Enge dieses Lebens oder in der Bedrängnis dieses Lebens Menschen retten, trotz allem. Lasst uns Gelegenheiten nutzen, die Gott bewirkt. Vielleicht wäre dann für die Fortgeschrittenen selbst Gelegenheiten zu schaffen, wäre auch gut, oder? Aber mal für die einfachen Menschen wie mich, lasst uns einfach dort richtig schön hinstehen und Jesus verkünden, wo er uns hingestellt hat. Und zum Schluss, für die, die gedacht haben, es sind ja nur 6 Punkte, ich muss es einfach wiederholen, Gott muss es machen. Darum lasst uns beten und lasst uns in seinem Wort verankert sein, dass wir wissen, auch wie wir beten und wie wir über ihn sprechen sollen. Amen.